Mission Machen. Der Atreus-Podcast.
Ich bin Christian Frank und Initiator des Podcasts Mission Machen. Im Podcast Mission Machen sprechen wir darüber, wie Vordenkerinnen und Vordenker in Wirtschaft und Gesellschaft Zukunft machen. Ich freue mich heute, einen Wegbegleiter der Automobilindustrie in meinem Podcast Mission Machen begrüßen zu dürfen. Ich glaube, er hat die Entwicklung der Branche in den letzten 3 Jahrzehnten aus allernächster Nähe verfolgt, wie kaum ein anderer. Teilweise direkt aus dem Machtzentrum, teilweise natürlich auch eher von der Seite, aus der Beraterperspektive. Ja, Thomas Sedran, herzlichen Dank für deinen Besuch bei mir in Mission Machen. Du bist ein promovierter Ökonom, wie ich das mal so formulieren möchte. Du begannst deine Karriere bei Roland Berger, da haben wir uns auch kennengelernt vor vielen Jahren. Später warst du Managing Partner im Bereich Automobil. Irgendwann mal warst du dann zu Fahrt, bist dann rübergegangen zu Addix Partners. Ich glaube, das war in den 2000er. Da
2004,
ja. Ja, da hat Addix begonnen, quasi sich die Besten zusammenzusuchen. Warst aber, glaube ich, auch über Addix Interim CEO bei Opel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder warst du da?
Da war ich dann schon auf der Opel Payroll.
Da warst du tatsächlich auf der Opel Payroll. Und dann später bist du, und das ist jetzt, glaube ich, vor 10, 12 Jahren gewesen, zu Volkswagen gewechselt, wo du zunächst mal unter dem CEO Müller Strategiechef warst und später auch Vorsitzender der Geschäftsführung von Volkswagen Nutzfahrzeuge. Du hast dich sehr viel und sehr intensiv, ich glaube schon seit 30 Jahren, mit Umbrüchen beschäftigt. Du hast in der Tat, glaube ich, Rise and Fall der Automobilindustrie erlebt. Ich will jetzt von Fall vielleicht noch nicht sprechen, da können wir vielleicht im Laufe des Podcasts uns nochmal dediziert austauschen dazu. Aber du hast vor allem viele Umbrüche erlebt. Elektromobilität, Software-Defined Vehicles, neue Mobilitätsmodelle, Global Supply Chains und natürlich die zunehmende Konkurrenz aus China. Also, ich betrachte dich und daher meine Einladung, ich freue mich sehr, dass du gekommen bist, als analytischer Vordenker dieser Industrie, Tiefverständnis für industrielle Transformation und den strukturellen Herausforderungen, die uns sicherlich ja aktuell beschäftigen und vermutlich auch noch in der Zukunft beschäftigen. Herzlich willkommen, ich wiederhole mich. So, Blick auf die letzten 30 Jahre.
Ja, warte mal. Erzähl mal. Ja, Christian, vielen Dank für die Einladung, ja, weil Mission machen, ja, ist ganz wichtig. Ja, nämlich machen, ja, und nicht nur da sitzen und wie die Schlange irgendwie auf das Problem gucken und nichts machen und warten, bis es untergeht. Ja, und ich glaube, wir uns beide eins so der Gedanke, irgendwas geht immer und irgendwie müssten wir das als deutsche Ingenieure, ja, Manager doch eigentlich hinkriegen, auch diese Krise oder diese Krisen erfolgreich zu überstehen. Ja, und ich finde, dieser Austausch ist wichtig.
Sehr gut. Sehe ich absolut so. Und ich habe es ja gerade gesagt, ich würde ganz gerne mal damit anfangen, wie du die Automobilindustrie in den letzten 3 Dekaden erlebt hast. Ich meine, du hast ja wirklich erlebt mit dem einen enormen Boom und du hast auch die Veränderungen erlebt. Gib mir doch da mal einen kurzen Überblick oder Einblick. Und wo hat es oder warum ist es so, wie es jetzt ist?
Ja, ich weiß nicht. Ich meine, wenn man ein bisschen älter ist, so wie wir, denkt man zurück und denkt sich, früher war alles besser. Wenn man auf die Fakten schaut, ist es ja gar nicht so, ne? Also wenn ich so zurückdenke, was ich Mitte der 90er, ja, so als ich meine Karriere begann, da hat man auch schon Megakrisen, ja, und die Japaner sind gekommen, ja, und hatten viel bessere Autos, ne? Und sag mal, damals muss ich sagen, Ignacio Lopez als Einkaufsvorstand VW hat dafür gesorgt, dass die deutsche Zulieferindustrie dann auf einmal sehr, sehr wettbewerbsfähig wurde. Mhm. Ja, und Piëch mit seiner Gleichteil-Plattform-Strategie hat VW geholfen, da wirklich die Marktführerschaft nicht nur zu erlangen, sondern auch zu verteidigen. Wir hatten dann ja, sagen wir, in der Winterkornzeit gesehen, dass VW extreme Absatzsprünge nach oben gemacht hat, was ich mit sehr, sehr tollen Produkten. Kam dann ja leider zu einem jähen Ende über diese Dieselkrise.
Aber war das nicht schon eine China-Reise, die vielleicht auch sich zu einer Blase entwickelt hat?
Naja, gut, China hat sich halt als Markt von, keine Ahnung, sag ich mal, 5 Millionen Autos pro Jahr jetzt zu 25, 30 Millionen Neuwagenabsatz pro Jahr entwickelt. Ja, und wenn wir ehrlich sind, haben Volkswagen, aber auch, sagen wir, die deutschen Premium-Marken hier, sind diese Welle hervorragend geritten, ne? Und waren super, super erfolgreich und hatten da enorme Gewinne rausgezogen. Ja, und wir müssen halt feststellen, mit dem Wechsel in die Elektromobilität haben die Chinesen wahnsinnig aufgeholt und zeigen uns ja mittlerweile, wo der Maßgrad, die Latte hängt, ne? Mhm. Und sag mal, wenn man heute sieht, über die, also was mich da fasziniert, ist, sag mal, die Geschwindigkeit der Verbesserung. Man hat das ja teilweise von Automesse zu Automesse gesehen, wie viel besser die Autos in der Qualität der Verarbeitung wurden, mit der Technik, die installiert wurden. Teilweise in Innovationszyklen, die doppelt so schnell waren, wie wir das hier aus den von den traditionellen Herstellern kennen. Ja, und das sind nicht nur die Deutschen, und das betrifft andere wie Toyota ebenso, ne? Die haben eigentlich auch immer so 3-4 Jahre gebraucht für ein neues Auto zu entwickeln. Und die Chinesen machen es halt mittlerweile in der Hälfte der Zeit und haben halt, würde man sagen, unter staatlicher Guidance, ne? Teilweise mit Subventionen, aber teilweise mit klaren Zielsetzungen, es geschafft, in dieser Elektromobilität sich hier Wettbewerbsvorteile zu verschaffen, über die gesamte Wertschöpfungskette. Ne? Das beginnt natürlich bei den Rohstoffen für die Batterien, die seltenen Erden, die du für die Magnete brauchst. Die ganze Verarbeitung, das Refining dieser Rohstoffe, das ist schon beeindruckt. Ne? Und da sind wir teilweise schon in Situationen, wo wir abhängig sind. Mhm. Was die deutschen Hersteller halt im Moment sehr stark trifft, ist halt, dass das Preisniveau der Preiskampf in China brutal ist, ja, fast schon ruinös. In meiner Lebenserfahrung muss ich sagen, also die Gesetze der Physik und Ökonomie kann man zeitweise außer Kraft setzen. In der Regel tut es dann ziemlich weh, indem man dann hohe Verluste schreibt oder sagen wir mal eben die Schwerkraft dann doch ihren Dienst tut. Von daher, ich meine, fast keiner der chinesischen Hersteller verdient im Moment Geld, ja, wie so ein Xiaomi beispielsweise einem Taycan leistungsmäßig vergleichbares Produkt auf den Markt bringen kann für 40.000 Euro, ist mir schleierhaft. Und das lässt sich auch nicht erklären mit billigen Arbeitskräften, die, by the way, in vielen Teilen Chinas jetzt auch nicht mehr so billig sind. Ja, oder der hohen Automatisierung, ne? Also da wird man dann sehen, wie lange die jeweils durchhalten. Oder wenn man sich so NIO anschaut, die pro Quartal irgendwie so 2 bis 3 Milliarden Dollar an Cash verbrennen. Irgendeiner muss ja die Finanzlöcher stopfen. Ne? Das werden wir sehen, aber sagen wir, in diesem Umfeld müssen halt Deutsche und auch sagen wir, die ganzen anderen Unternehmen in China bestehen. Ne? Und jetzt eine echte Herausforderung, denke ich, ist schon auch, dass jetzt in China über die letzten 10 Jahre wahnsinnige Überkapazitäten entstanden sind, auch teilweise durch Subventionen von Fabrikneubauten. Experten sagen, dass wir da derzeit Produktionskapazitäten haben von etwa 50 Millionen Autos pro Jahr. Der Inlandsnachfrage dürfte so irgendwie bei 25 Millionen sich beziffern. Ja, das heißt, die restlichen 50% der Kapazität, die muss ich eigentlich oder kann ich für Export nutzen. Ne? Und man sieht halt, dass die Chinesen da, wenn wir uns Südamerika anschauen, ASEAN, ich war gerade in Indonesien, da sieht man schon noch einiges an BYD-Fahrzeugen fahren. Nicht die elektrischen, aber die Hybridfahrzeuge, die gucken schon, dass sie ihre Überproduktion dann teilweise in diese Märkte drücken. Und das ist natürlich die Gefahr jetzt auch für Europa, dass hier über Dumpingpreise halt einige der europäischen Hersteller dann irgendwo aus dem Markt gedrückt werden. Und wie gesagt, da müssen wir mal schauen, wie wir darauf reagieren. Aber wie gesagt, also Krisen hat man in der Autoindustrie eigentlich immer. Davon habe ich als Berater gut gelebt. Später als Manager war ich damit natürlich, sagen wir, befasst und ja, habe da versucht, meinen Beitrag zu leisten, dass gute Arbeitsplätze eben weiter erhalten bleiben. Ne? Auch wenn man dann eben immer wieder feststellen muss, du brauchst Produktivitätsentwicklung, du musst Produktivität schaffen, um Lohnsteigerungen, Energiepreissteigerungen zu kompensieren. Ja, und das heißt eben, dass du eben mit weniger Leuten dann mehr machen musst. Und ich glaube, das zweite große strukturelle Thema, was die deutschen und europäischen Hersteller im Moment haben, ist, dass eben die Marktnachfrage in Europa irgendwo bei 12 bis 13 Millionen Neufahrzeuge einpendeln wird. Zum einen die halt getrieben durch eine Stagnation der Bevölkerung. Ja, auf der anderen Seite sieht man halt auch durch die ganzen sag mal, Emissionsvorschriften und anderen Regularien aus Brüssel, dass die Fahrzeuge halt sehr viel teurer geworden sind. Ja, wo ich weiß, zu meiner Zeit als Opel-Chef, da haben wir noch einen Corsa verkauft für 9.990 €. Gut, Geld haben wir damit auch keins verdient, aber heute ein Auto unter 20.000 Euro nahezu unmöglich. Ja, und ein normaler Golf, 45.
Aber Volkswagen hat ja kürzlich angekündigt, ein Fahrzeug, was ich unter
25.000, der ID Polo.
Was ich, 10.000, irgendein Auto, das Sie jetzt vorsehen für den chinesischen Markt?
Für den chinesischen Markt kann sein, ja, dass das dann aus Hefei kommt, auf der Xiaopeng-Plattform. Aber unter 10.000 ist schon sehr, sehr sportlich. Also das ist eigentlich bei chinesischen Kostenstrukturen auch schon nicht so einfach.
Was würdest du denn sagen? Also man redet ja davon, dass Deutschland Anschluss verpasst. Was wäre aus deiner Sicht so als Entscheidungen wichtig, um dem entgegenzuwirken? Was wären da aus deiner Sicht drei Entscheidungen, die nötig wären, um da...
Ich glaube, was die Rahmenbedingungen angeht, brauchen wir erstens mal eine deutlich billigere Energieinfrastruktur. Ich spreche bewusst von Infrastruktur und nicht von Energiepreisen, weil die folgen letztendlich der Art und Weise, wie ich eben Energie erzeuge und bereitstelle. Ja, weil wenn man heute Industriestrom, liegt glaube ich so in der Ecke 17 Cent pro Kilowattstunde, Privatverbraucher zahlen irgendwie um die 30. Wenn man Glück hat, ne, und sagen wir mal in China oder USA bist du irgendwo bei 7 Cent die Kilowattstunde. Ja, und bei sehr Energie, ob das jetzt KI ist oder Automatisierung von Fabriken, brauchst du halt Strom. Ein großes Thema, ja, wo ich schon erwarten würde, dass die Politik hier mal sich auch konsequent an ins bewusst physikalisch-ökonomischen Gesetzen orientiert. Das zweite Thema,
große. Was vermutlich aber keine kurzfristige Lösung.
Nein, aber letztendlich, wir reden über Strukturprobleme, und Strukturprobleme kann ich nie kurzfristig lösen. Ja, also es braucht aber halt den Gestaltungswillen, den Willen, aus meiner Sicht mit etablierten Tabus zu brechen, oder sind zumindest mal sehr offensiv zu bearbeiten. Ja. Sagen wir, das zweite große Thema auf der Politikseite, aus meiner Sicht, sind die Lohnstückkosten in Deutschland, die einfach in den letzten Jahren sich im internationalen Vergleich immer weiter verschlechtert haben. Ja, und ohne notwendige Produktivitätszuwächse oder auch eben Verlängerung von Arbeitszeiten, Streichung von Feiertagen, da sind wir bei einem der Tabus. Ja, sag mal, ist es aus meiner Sicht, kann man Beschäftigung in Deutschland als Unternehmer, der letztendlich auch eine gewisse Kapitalrendite erwirtschaften muss, um seine Banken zu bedienen, Shareholder. Kann man aus meiner Sicht keine Fabrik mehr betreiben. Ne? So, auf Unternehmensseite selbst haben wir ja gesehen, sagen wir, viele der Innovationen im Bereich Software, im Bereich Batterie, jeder der Hersteller hat Forschungsabteilungen, wo diese Innovationen getestet wurden, und letztendlich hat man sich aber entschieden, nicht so schnell auf die neue Welt zu migrieren, wie eben die Chinesen das jetzt getan haben. Ja, auch nicht alle Chinesen, ne, gibt es auch große Unterschiede. Und das ist jetzt auf Unternehmensseite aus meiner Sicht die zentrale Frage, wie schnell schaffe ich es, dass ich eben vernünftige Softwarearchitekturen habe in den Fahrzeugen. Ich denke mal, dass BMW da mit der neuen Klasse einen guten Schritt gemacht hat, auch noch nicht da ist, wo heute ein Tesla schon ist, oder auch andere. Aber sagen wir, die haben das schon ganz ordentlich hingekriegt. Andere müssen da nachziehen. Warum? Ja, weil eine moderne, zonale Softwarearchitektur einfach wichtig ist für die, sagen wir, Wartungsfähigkeit der Fahrzeuge, für die Geschwindigkeit, mit der ich neue Features in die Fahrzeuge bringen kann, und damit eben Innovation für Kunde eben sichtbar machen kann. Bei der Batterie, glaube ich, ist das große Thema, was ist jetzt immer die Zellchemie, auf die wir setzen? Also anfangs waren es halt diese NMC-Batterien, wo die Chinesen wirklich, die komplette Kette sehr stark beherrschen. Mittlerweile geht die Reise Richtung LFP, also Eisenphosphat-Chemien, die, auch große Vorteile haben gegenüber den NMC-Batterien. Deutlich günstiger sind. Die nächste Generation aus meiner Sicht werden dann diese Natrium- oder Sodium-Batterien sein als Zellchemie. Die Feststoffbatterien, das ist immer so der Hoffnungswert, die sind auch sehr interessant, aber in der Produktion nicht billig. Ne? Ob da eben der Preis pro Kilowattstunde, den ich dann im Auto habe, wirklich deutlich unter dem liegt, was der Kunde bezahlen kann und will, das wird sich zeigen. Da glaube ich, sag mal, das wäre meine Erwartung. Ich kenne auch viele echt gute Ingenieure, Chemiker, die in der Lage sind, hier mal auch wieder Quanteninnovationen, sag mal, zu entwickeln und, sag mal, marktfähig zu machen. Ja. Aber das wäre so meine Hoffnung, dass das hier neben der Powerco bei VW vielleicht auch nochmal andere nochmal einsteigen und sagen, okay, können wir auch, ja, und können wir besser. Weil letztendlich, wenn wir mit den Chinesen da mithalten wollen, müssen wir, es geht nur über Innovationen, die wir, sag mal, vor denen in den Markt bringen. Ja, also
ja auch dann in Mengen in den Markt bringen und wirklich ein relevanter Lieferant von Batterien sind, die wir heute nicht sind, weil heute beziehen wir zu überwiegendem Teil
von den Chinesen, CATL oder auch eben den Koreanern. Das Geschäft der Batteriezellherstellung ist eigentlich, muss man sagen, extrem kapitalintensiv. Ja, also da scheuen sich schon viele da zu investieren, weil einfach, wie gesagt, da redet man bei so einem Werk mal schnell über, was ich, 3, 4, 5 Milliarden, die du da ausgibst. Ne? Und
was vielleicht eher eine europäische Aktion wäre. Oder
hat man ja versucht. Ne? Ja. Northvolt war ja ein Ansatz, ein Versuch, der leider gescheitert ist. Ja, andere hatten es auch versucht. Es ist eine schwierige Entscheidung, muss ich sagen. Ja, und vielleicht ist da die Lösung auch dann eher eine intelligente Partnerschaft, ja, wo ich dann doch eben mit den chinesischen Batterieherstellern oder den koreanischen arbeite. Aber eben dafür sorge beispielsweise, dass die Steuerung der Batterie, also des Ladens und Entladens, auch im Betrieb und beim Laden, dass das eben, sagen wir mal, in unserer Hand bleibt und wir, sagen wir mal, die Steuerung jetzt nicht eben abgeben an andere fremde Mächte, die vielleicht dann auch mal kurz dafür sorgen können über einen Software-Glitch, dass die Autos alle nicht mehr fahren. Ne?
Ja. Aber die Abhängigkeit besteht ja bei Batterie auch immer. Die Abhängigkeit von den Rohmaterialien, von den seltenen Erden, oder wird es mit unterschiedlicher Zellchemie dann möglicherweise auch eine geringere Abhängigkeit geben?
Ja, also wenn ich kein Kobalt mehr brauche für die Batterie, brauche ich da im Kongo auch kein Kobalt mehr schöpfen lassen. Ne? Also da sehe ich eigentlich die großen Vorteile, dass man eben auf Rohstoffketten geht, die jetzt eben nicht schon so stark kontrolliert werden durch eben Player, wo man nicht sicher sein können, ob die wirklich ihre Marktstellung nicht missbrauchen. Ne? Ja. So, aber das sind auf der technischen Seite sind das aus meiner Sicht so die großen Hebel, die Unternehmen bewältigen müssen. Zusätzlich kommt natürlich das ganze Thema, wie setze ich KI in meinen Wertschöpfungsprozessen ein? Und da bin ich der Überzeugung, wir brauchen kein eigenes Large Language Modell, aber die Applikation dieser Sprachmodelle in unseren Geschäftsprozessen, das ist schon etwas, was wir selber beherrschen müssen. Ne? Und da geht's halt dann darum, mit welchen Modellen nutze ich, ja, wie beschütze ich meine unternehmenseigenen Daten, ja, und wie komme ich zu den richtigen Trade-offs, was die, sagen wir, die Kosten für KI, das ist ja nicht umsonst, ne? Also wenn ich da sehr viel Rechenleistung abfordere, dann gibt es aktuell auch Berichte, dass das mittlerweile in einigen Applikationen deutlich teurer ist, wie wenn ich die Menschen anstelle. Ja. Wobei aus meiner Sicht bei dieser KI-Applikation geht es weniger darum, dass wir eben Menschen ersetzen, ja, sondern dass wir einfach schneller werden und besser in den Entscheidungen, in der Umsetzung der Dinge, die wir dann tun wollen. Das wäre so auf der technischen Seite. Ja. Was auf der organisatorischen Seite haben wir aus meiner Beobachtung schon das Thema, dass wir so in einer Wohlstandsgesellschaft leben. Ja, und ich spreche jetzt nicht nur von den Jungen, ja, sondern eben auch von Leuten wie dir und mir, ja, die, sag mal, 30 Jahre Einkommenszuwächse hatten, die gesettelt sind, ja, und ja, wo es jetzt eigentlich darum geht, naja, warum soll ich mich noch groß bewegen? Ja, warum soll ich jetzt hier noch selber lernen, mit KI zu programmieren, um irgendwas zu machen? Warum, also diese Zufriedenheit, ne, und dieses, ja, nee, also ich gehe jetzt um 4 nach Hause, ja, und das ist schon schwierig, ne, und gerade jetzt in dieser Zeit der Transformation, wo ich auf der Technikseite sehr schnell sehr viel aufholen muss, haben wir halt etablierte Prozesse, Gremien auch in den Unternehmen, die jetzt dieses Bewahren in den Vordergrund stellen, ja, und nicht dieses, lass uns mal das in der halben Zeit machen. Ja, und das halte ich schon für ein großes Problem. Ja, und da sehe ich auch, sag mal, jetzt kommen wir vielleicht auf unser Buch, ja, wir hatten uns ja überlegt, wie könnte es denn gehen? Ja, und haben uns den im Kontext halt auf der einen Seite mal angeschaut, welche Hersteller waren in den letzten 5 bis 10 Jahren sehr erfolgreich. Ja, und welche, was kann man denn von diesen Tech-Unternehmen lernen? Die Tech-Unternehmen hat man, also wie sich Nvidia, Microsoft, Apple, Huawei haben uns auch angeschaut, was sehr spannend war. Die Tech-Unternehmen haben ja das Problem, dass so alle 10 Jahre eine disruptive Technologie kommt. Ne? Also vom Mainframe zum PC, zur Cloud, Mobile, jetzt AI. Ja, und da gibt es ja viele Unternehmen, die dann, sagen wir, heute quasi nicht mehr existent sind, wie Yahoo. Ne? Ja. Also, andere haben es geschafft und wir haben es die geschafft. Ja, und da sieht man halt, dass in diesen disruptiven Phasen das Top-Management es geschafft hat, den ganzen Laden, sagen wir, sehr schnell auf die neue Welt auszurichten und auch relativ brutal, indem sie halt zum Beispiel die ganzen Boni-Systeme komplett anders ausgestaltet hat. Guter Freund von mir, der war lange bei Microsoft im Vertrieb und die haben halt ihre Boni verdient über den Verkauf von Microsoft Office-Lizenzen. Ne? Und dann hat Nadella irgendwann gesagt, nee, interessiert mich nicht mehr. Ab nächstes Jahr gibt's hier halt Bonus nur noch auf Verkauf von Azure, ja, also ja. Cloud-Lizenzen. Ja. Ne? Und da haben die natürlich alle erstmal auch gesagt, wie soll denn das gehen? Ne? Aber mit diesem Pivoting haben sie das irgendwie, glaube ich, doch schon ganz gut hingekriegt. Und wenn wir auf die Autounternehmen zurückkommen, was so da der gemeinsame Nenner ist, ob das jetzt ein Toyota ist, ein Tesla beispielsweise, sag mal, operative Exzellenz in den Prozessen spielt da überall schon eine super wichtige Rolle, ne? Und sag mal, das geht nicht nur über Technologie. Was man da aber auch sieht, dass die Unternehmen eine relativ klare Führung haben, ja. Weniger PowerPoint, weniger Matrix, weniger Komplexität wie Unternehmen, die halt nicht so gut performt haben. Was ich ganz spannend fand in der Analyse, war auch die Feststellung, es gibt ja immer so diesen Abgesang auf die Autoindustrie, ja, aber wenn man sich die Entwicklung der Zulassungszahlen weltweit anschaut, sieht man ja, dass das, abgesehen von einigen, sagen wir mal, konjunkturellen Einbrüchen immer wieder nach oben geht, ne? Weil einfach mehr und mehr Menschen
zugänglich
sag mal, in Wohlstandsbereiche kommen, wo sie sich dann auf einmal nicht nur einen Motorroller, sondern ein Auto leisten können. Ne? Und dann machen sie das auch. Ja, und wir hatten irgendwie letztes Jahr, glaube ich, so 85 Millionen Zulassungen, ja. Und wenn man jetzt sieht, Bevölkerungsentwicklung Indien, Indonesien, Nigeria, da kannst du davon ausgehen, dass da auch nochmal 5 bis 10 Millionen draufkommen. Na, so, und also das ist aus meiner Sicht die ganz positive Message. Man muss halt feststellen, dass gut, auch in diesen Ländern hast du dann so Einkommensschichten, die dann Premium-Fahrzeuge leisten werden. Ne? Und da ist dann die Frage jetzt für die deutsche Autoindustrie. Erstens einmal im Premium-Bereich, ja, bin ich hier wirklich, biete ich mehr Status, mehr Innovation, mehr Produkt wie dann die chinesischen Wettbewerber, die natürlich dann auch da aufschlagen. Und bei dem großen Volumenzuwachsum ist halt die Frage, ja, bin ich in der Lage, Fahrzeuge anzubieten, die noch affordable sind, ja, und also die sich die Menschen dann auch leisten können. Ja. Ja, in Europa, die Renault-Leute hatten das damals, glaube ich, extrem, also aus meiner Sicht super gut gemacht, als sie da diese Dacia-Marke übernommen haben. Und kleine Anekdote. Ich habe zu der Zeit gearbeitet für einen der großen Zulieferer, die so Innenraum-Teile liefern. Ja, und die haben den ganzen Innenraum gewonnen für dieses Modell. Ja, und wir waren da in dem Headquarter da in der Nähe von Köln. Ja, und also der Kunde, in dem Fall Renault, Dacia, hat ein explizites Reiseverbot für die deutschen Ingenieure erteilt. Ja, also auch keine Amerikaner. Die mussten dort alles in Rumänien mit Rumänen machen. Ja, nur damit eben nicht zu viel
Einflüsse von außen.
Ja, dieses, ja, haben wir immer schon so gemacht, ja, kann man, auch. Ja, und so, somit haben sie es halt, das war der Schweizer damals, somit haben sie es halt geschafft, dass das Fahrzeug wirklich signifikant günstiger war, wie ein normales Renault-Fahrzeug, ne? Und das haben sie über die Jahre, glaube ich, aus meiner Sicht auch ganz gut gehalten.
Ja, haben wir denn oder sehen wir denn in 10 Jahren noch einen Weltmarktbespieler deutscher Herkunft?
Ja, ich hoffe. Ja, also garantiert ist nichts. Ja, sag mal, ich bin nach wie vor der Meinung, wenn du anschaust, wie gut die Ingenieure bei Mercedes, BMW, Audi und anderen Deutschen sind, das ist schon cool.
Ja, also brauchen wir diese Ingenieure? Ich frage das jetzt wirklich ganz naiv. Oder sind nicht andere Disziplinen, Fähigkeiten nun mehr gefordert? Also wir sprachen ja von Software, wir sprachen von Batterie.
Ja, aber das eine schließt ja das andere nicht aus. Ja, ich meine, ich habe genügend Leute kennengelernt.
Aber wir erleben ja, und ich will ja nicht abstreiten, dass es in China nicht auch viele tolle Ingenieure gibt, aber wir erleben ja, wie innerhalb kürzester Zeit Marken entstehen, die offensichtlich in signifikanten Anzahl Anzahl Autos produzieren, während wir hier auf ein Ingenieurtum gucken, was 100 Jahre lang gewissermaßen in die Automobilindustrie hinein gewirkt hat. Das betrifft im Übrigen ja nicht nur die Automobilindustrie. Ne?
Ja,
das ist ja schon der Hammer. Gut, jetzt kannst du sagen, das hat was mit Mindset zu tun, mit Produktivität zu tun. Was?
Ja, aber das Mindset ist aus meiner Sicht der entscheidende Faktor. Hm. Ja, also, und nur mal auf die Chinesen. Ich meine, du hast BYD, die, sag mal, vor 10 Jahren haben die noch irgendwie 400.000 Autos gebaut. Jetzt sind es 4,6 Millionen, ne? Gigantisch.
Wie lange gibt's die schon, die BYDs?
Oh, die gibt's schon länger als Batteriefirma, ne? Also, okay. Und dann haben die auch Elektrobusse gemacht, ja. Das ist ein relativ großes Unternehmen. Mhm. Oder Xiaomi, die so Mobilendgeräte, so der Apple China.
Ja, das ist doch ein Mobil.
Ja, also machen jetzt 400.000 Autos. Ja, letztendlich, wie gesagt, ich bin der Meinung, auch in diesem Premium-Geschäft brauchst du schon mal 1,5 Millionen, damit du, sagen wir mal, nachhaltig Kapitalrenditen erwirtschaftest. Ja, wir werden sehen, ob sie es durchhalten. Ne? Ja, was ich halt sage ist, sagen wir bei den Ingenieuren, und die können, ich habe auch Leute getroffen, die können Software. Wir hatten bei der Carriot hatten wir auch ein Team, ja, die haben wir von Tesla abgeworben, wobei einige Deutsche dabei waren, das waren jetzt nicht nur Inder und Amerikaner. Mhm. Die haben für den Elon diesen KI-Chip gebaut, der in den Teslas fährt. Mhm. Ja, und die haben dann bei der Carriot gearbeitet. Mhm. Ja, also wir haben die Leute, ja, wir müssen es halt schaffen, dass wir aus meiner Sicht wieder unternehmerischer werden, ja, weniger nur über Absicherung und play safe nachdenken und wieder auch mal dran arbeiten, ja, wo können wir denn wirklich kundenrelevante Innovationen nach vorne bringen? Ja, im Moment ist es eher so, hat man ja in vielen Situationen, ja, wenn du siehst, sag mal, dass deine Umsatzlinie nach unten geht, ja, oder dass es alles schwierig ist, dass das alle nur noch sicher spielen, ja. Du musst keinen Fehler machen, dann schmeißt mich auch keiner raus. Mhm. Und mit dieser Attitüde, klar, dann aus meiner Sicht sehe ich da auch schwarz. Ja. Aber es gibt ja keinen Grund, das zu lassen.
Ja. Wir wollen jetzt nochmal tatsächlich auf dein Buch zu sprechen kommen, das ja noch gar nicht veröffentlicht ist. Ja, oder wenn ich es richtig sehe, oder?
Ja, der Vorverkauf hat gestartet. Auslieferungen am 1. Juni.
Kraft statt Krise, wie die deutsche Autoindustrie wieder Weltspitze wird. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, und wir haben ja so ein bisschen schon drüber gesprochen die letzten Tage, Wochen, betrifft es ja sowohl die Automobilindustrie, aber ich glaube, man kann es auch ein bisschen breiter sehen.
Ja.
Ich glaube, über die Intention, warum du da geschrieben hast und mit wem du geschrieben hast, vielleicht einfach nochmal zwei Sätze. Aber was mich natürlich interessiert, was sind dann so die Outcomes und was sind die Hebel, die du uns, also ich will alle Zuhörer natürlich gerne dazu gewinnen, das Buch irgendwann mal auch zu lesen, aber vielleicht kannst du trotzdem mal vielleicht 2, 3 Sätze dazu schon mal mitgeben.
Also begonnen hat diese Reise mit diesem Buch irgendwie so im November letzten Jahres. Mhm. Da kam ein alter Wegbegleiter, der Harald Hambrecht, zu mir und meinte, Thomas, lass uns mal ein Interview machen. Ne? Ich schreibe hier für einen unabhängigen Verlag, ne? und im Zuge dieses Interviews ist uns irgendwie so aufgefallen, man liest eigentlich nur noch Negativschlagzeilen. Was alles nicht geht, wer wie viele Leute entlässt, ne? Und Harald war mein Pressesprecher, als ich Opel-CEO war, und wir haben uns damals schon sehr gut verstanden, ne? Denken sehr ähnlich und sag mal, würde man sagen, ich bin jetzt so mehr derjenige, der so ein bisschen analytischer, nüchterner Dinge beschreibt, ja. Und Harald ist halt ein Meister des Wortes. Ja, und wir haben uns halt auch gedacht, naja, also wenn wir was machen wollen, ne, also ein Buch schreiben, dann muss das auch spannend zu lesen sein, ne, und Harald mit seinen journalistischen Genen hat dann dafür gesorgt, dass wir eben jetzt so 300 Seiten haben, ja, wo wir Geschichten erzählen.
Ja, ja.
Ja, Geschichten von Unternehmen, wie es gehen könnte.
Ja.
Ja, und es sind eben nicht nur die Chinesen oder Koreaner oder nicht nur die Tech-Konzerne. Wir sehen auch bei vielen deutschen Unternehmen Dinge, die wirklich gut funktionieren. Ja, und also einer meiner Highlights finde ich, sag mal, was jetzt VW da in China in Hefei macht, ja, wo man eben ein Entwicklungszentrum auf der einen Seite aufgebaut hat, wo man jetzt eben in China für China Autos entwickelt, auf einer Softwareplattform, die man sich von einem strategischen Partner eingekauft hat, da aber völlige Gestaltungsrechte hat.
Ist es ein Joint Venture oder ist
das? Das ist eine 100%-Tochter, okay, ja, und wird auch durch einen Mann geleitet, den ich sehr bewundere, ja, den Thomas Ulbrich. So ein Hardcore German Engineer, ja, und aber einer, der eben wirklich bis in Details runtergeht und mitarbeitet und seine Teams vorantreibt und finde ich, bin gespannt, wie sie die Autos jetzt verkaufen, die sie haben, ja, die bauen die da jetzt ja auch in Hefei in der Fabrik und das halte ich für den richtigen Weg für eine Volumenmarke in China, ne, und ich denke mal, wenn es Volkswagen gelänge, diesen Spirit, sag mal, außerhalb Chinas auch zu leben, dann sehe ich da eine sehr, sehr positive Zukunft. Was ist die Magic? Ja, im Grunde, sag mal, viele der inhaltlichen Hebel, ob es jetzt, wie ich jetzt, sag mal, Teile spezifiziere, wie ich die einkaufe, wie ich die Autos verkaufe. Ja, ich meine, da gibt's, das ist keine Raketenwissenschaft. Ja. Viele von den Dingen werden gemacht, ja, und die seit Jahren, ja, oder Jahrzehnten, ob mit und ohne Berater werden die sein Unternehmen vorangebracht, ja. Aus meiner Sicht der größte Hebel, ich hatte das schon angedeutet, ist wirklich mit welchem Mindset, mit welcher Organisation treffe ich diese Entscheidung und vor allen Dingen, wie setze ich sie um? Na, und was wir ja immer wieder feststellen, wie gesagt, die große Unternehmen haben Bürokratie, brauchen Bürokratie, aber das, was wir an Bürokratie haben, ist lähmend, ja, und letztendlich wird die uns umbringen. Ja, und ich spreche jetzt da an der Stelle mal von der unternehmensinternen Bürokratie, ja, die staatliche kommt dann noch dazu, die macht das Leben ja auch nicht einfacher. Wenn man an so Sachen wie das Lieferkettengesetz beispielsweise denken, ja, aber wie schaffe ich es jetzt, dass, sagen wir, Unternehmen, die ja lange erfolgreich waren, mit diesen hierarchischen Spielregeln, mit Matrix-Organisationen, mit unzähligen Gremien, ja, wie schaffe ich es da wieder mehr Verantwortlichkeit reinzukriegen, ja, und eben auch mutige Entscheidungen, ja, und sagen wir so, wenn man da zu Tesla schaut, Elon schickt da ab und zu so E-Mails raus, ne, da kann man sagen, ja, warum machen wir das nicht in einem deutschen Unternehmen? Ja, da würden sich wahrscheinlich viele Leute mit schwer tun, ne? Wenn der sagt, pass auf, wenn ich eine E-Mail schicke, da steht drin, was jetzt zu tun ist, da hast du als Manager drei Optionen. Ne? Das erste ist, du setzt es um, ja, wenn du eine andere Meinung hast wie meine, ja, dann musst du dich sofort melden, dann diskutieren wir drüber. Ja, und Option 3 ist, wenn du nichts von den ersten beiden Punkten machst, dann bitte verlass das Unternehmen.
Ja. Aber ist es nicht getriggert durch die Tatsache, dass er Gesellschafter ist, dass er Ton angibt? War Piech ähnlich?
Also da muss ich sagen, war ich jetzt nicht nah genug an ihm dran, um das wirklich beurteilen zu können. Sag mal, ein Thema, also wenn wir jetzt mal kurz vielleicht über diese Dieselkrise nochmal sprechen, ne? Was da passiert ist, war schon auch teilweise, also aus meiner Sicht, diese Hierarchie geschuldet, ne? Dass also die schlechten Neuigkeiten oder diese Themen, die kamen oben nicht an, ne? Aus welchen Gründen auch immer, ne? Und sag mal, in den Rollen, die ich als Vorstand oder Manager dann gemacht habe, war mir schon sehr wichtig, so eine Beziehung zur Basis aufzubauen, ja, zu den Leuten, die echte Arbeit machen, um frühzeitig zu erfahren, eben wo brennt die Hütte, ne? Weil wenn das dann irgendwie über die Gremien, über die Filter dann irgendwann doch oben landet, dann ist das Problem, ist das Kind schon ausgeschüttet mit dem Bad, ne?
Aber gut, das hast du ja gesagt, es geht um Geschwindigkeit, es geht um Innovation, Geschwindigkeit, Mindset. Du sagst, lebende Organisation in Organisationen. Wir reden nicht von der Bürokratie in der Politik, in unserem Regierungsapparat, den wir vermutlich auch nicht unmittelbar beeinflussen können. Aber wie kriegst du diese Bürokratie aus diesen Organisationen heraus? Ich meine, auch das ist ja, du sprachst ja lähmend. Also
ja.
Es braucht Erkenntnis und es braucht dann den Willen, das zu ändern. Siehst du in der Industrie, siehst du gerade bei diesen Großkonzernen den Willen, das zu ändern? Siehst du die Erkenntnis, dass das lähmend ist und sie nicht weiterbringt?
Also aus meiner Sicht haben wir kein Erkenntnisproblem. Und das haben wir schon seit 10 Jahren nicht.
Mhm.
Ja, es ist ein Umsetzungsproblem, zum Teil, weil man vielleicht nicht weiß, wie man es anpacken soll. Ja.
Also wir reden von der Bürokratie, Entschlackung, von der Beschleunigung.
Ebenen rausnehmen, Gremien abschaffen, ja, wieder klare Verantwortlichkeiten. Mhm. Ja, da muss man sagen, es gibt jetzt da in der deutschen Industrie nicht so viel Beispiele. Aber es gibt beispielsweise bei Roche, Pharmaindustrie in der Schweiz, die hatten vor 2017 hatten die angefangen, ja, sag mal, eben eine systematische Entbürokratisierung durchzuführen. Mhm. Ja, damals eben getriggert durch die Erkenntnis, dass Patentschutz für wichtige Medikamente ausläuft und dass die eigene Innovationsgrad zu niedrig war. Ne? Und dem Bericht nach scheint es da wirklich, also auch den Ergebnissen nach, also Patentanmeldung, neue Patentanmeldung, auch Umsatz mit neuen Medikamenten, hat sich da in den letzten Jahren wahnsinnig viel getan. Da sage ich auch mal, the good news ist, ja, derjenige, der das bei Roche zuerst adaptiert hat, war der Bill Anderson, aktuell eben der Vorstandsvorsitzende von Bayer. Ja, und auch da hört man so, dass der eben seit 2 Jahren eben versucht, dieses Programm, sag mal, umzusetzen. Aus meiner Sicht braucht es hier einen sehr klaren Schulterschluss zwischen dem Aufsichtsrat und dem Vorstand. Und die Überzeugung, wirklich die glasklare Überzeugung, dass es anders nicht mehr geht. Und auch die Überzeugung, dass, wenn es nach 1-2 Jahren noch nicht optimal läuft, dass man dann Spur hält. Ja, also man sieht ja immer wieder, teilweise bei Tochtergesellschaften, dass man derartige Führungsmodelle umsetzt. Ja, aber wenn halt dann irgendwie mal ein schlechtes Jahr kommt, ja, dann ist wieder so der Instinkt, lass es uns so machen wie früher. Ja, ja, und der ist, also aus meiner Sicht, der ist tödlich. Ja, und das ist so mal so die Gefahr, die ich sehe.
Vielleicht nochmal ganz kurz gespiegelt mit den chinesischen Anbietern. Siehst du da, oder ich weiß nicht, ob man das sieht, siehst du da andere Organisationsformen? Ist das Accountability oder gibt es auch da eine hohe hierarchische Führung?
Die sind eher noch in dieser Phase dieses brutalen Wachstums unter einem sehr dominanten Führer. Ob das jetzt BYD ist oder Huawei, ne? Oder sagen wir bei Xiaomi ist ein sehr charismatischer CEO. Ne? Also da würde ich mal sagen,
da kommt der Zug her.
Würde ich vielleicht nicht so ganz vergleichbar halten. Ne? Was ich als Unternehmen im Sinne von Führungsmodell super interessant finde, ist Amazon. Ne? Auch mehrere hunderttausend Mitarbeiter. Und die haben sich irgendwie seit 1995 irgendwie dieses Day-One-Mindset. Also wir sind ein Startup und wir kämpfen jeden Tag ums Überleben. Und diese klare Accountability für Führungskräfte und auch, sagen wir, dieses Schneiden von Teams entlang von, also mit klarer G&V-Verantwortung, ja. Das sind so Elemente, die da aus meiner Sicht eine wichtige Rolle spielen, ne? Und da finde ich beispielsweise diese Shareholder-Letter jedes Jahr ganz interessant, wirklich empfehlenswert mal zu lesen, was wie jetzt beispielsweise der Andy Jassy halt beschreibt, was er da bei Amazon gelernt hat, bei Amazon AWS, bei dem Cloud-Dienst, ne? Und wie die Reise weitergehen soll und sag mal, diesen Spirit, so dieses Verantwortung tragen, ja, und wie gesagt, wenn es nicht funktioniert, ne, dann
haben wir die Manager dazu in Deutschland, in Europa?
Sag mal, in meinen Führungsrollen, ne, habe ich die immer gefunden. Ja, du findest in jedem Unternehmen Leute, die genau das wollen, ne, und viele würden sich dann am Beginn der Reise unwohl fühlen. Ja, weil man ja Dinge tut, die man vorher nicht tun darf. Also beispielsweise direkte Kommunikation, ne? Also meine Aufforderung waren irgendwie, also ich Projektleiter, ja, wenn es irgendein Problem mit, hier ist meine Handynummer, ruf mich an, ne? Ja, normalerweise No-Go, weil erst muss er seinen Abteilungsleiter, dann den Bereichsleiter, dann, ne, das Vorstandsmitglied, ne? Also dieses Durchlässige, da fühlen sich viele Menschen dann unwohl, ja? So, dann, das ist dann eine Kulturfrage, ja? Also wie belohnst du oder sanktionierst du Verhalten, ne? Da komme ich wieder zurück auf diese Stabilität, Aufsichtsrat, Vorstand, ja, diese Überzeugung. Ja, das ist der Weg, wie wir dieses Unternehmen führen wollen, ne? Und ich glaube, das ist auch eine Reise, das geht nicht mit einem Schalter. Das sind viele, viele kleine Geschichten, die dann dazu führen, dass mehr und mehr Leute dann sagen, okay, ich bin dabei, ja, und ich mache da mit, ne? Was ja auch eine gute Nachricht ist, weil es würde ja heißen, ja, sag mal,
du entfesselst ja vermutlich enorme Energie und Kreativität und Leidenschaft.
Ja, und wie gesagt, also das hat mich halt in meinen Führungsrollen immer am meisten begeistert, ja, wenn dann, was ich gehe zur Cafeteria, ja, und dann kommt halt irgendeiner der Mitarbeiter und sagt, hey Thomas, ich habe da eine Idee. Ja, und gut, nicht alle Ideen sind toll, aber ein paar von den Ideen, die waren wirklich mindblowing, ja. Und da merkst du dann, ja, dass der Funke zündet und dass du auf einmal Geschwindigkeit auch kriegst, ja. Und aus meiner Sicht, das große Thema ist ja nicht irgendwie eine PowerPoint zu machen und irgendwie zu sagen, wo es lang gehen soll. Ja, das Thema ist Umsetzung. Ja, und für die Umsetzung brauchst du die, sag mal, the brain and the heart of the people, ja. Also, und das geht halt über Führung.
So, was war deine persönliche Erkenntnis aus diesem Buchabenteuer?
Ja, also mich persönlich, ich habe mir da jetzt eben nochmal sehr viel intensiver auch mit einigen der Tech-Unternehmen, auch mit einigen mit den chinesischen Unternehmen beschäftigt und habe eigentlich festgestellt, boah, da geht noch so viel, ja, und habe auf als Resultat dieser ganzen Überlegungen jetzt halt auch nochmal eine Firma gegründet, wo wir helfen, Unternehmen KI gewinnbringend einzusetzen. Ja, weil ich glaube, da geht es auch um Judgment, ja, um Beurteilungsfähigkeit, in welchen Prozessen mache ich das, wo fange ich an, ja, wie nehme ich die Leute mit, ja, und da auch eben die Angst zu nehmen vor diesen Werkzeugen, ja. Und gleichzeitig eben auch immer wieder, also nicht sagen wir diese Kaizen, evolutorische Entwicklung von Prozessen, sondern wie können wir springen? Ja, also.
Aber das finde ich nochmal ganz wichtig, weil viele der Unternehmen, über die du gesprochen hast, haben keine Legacy gehabt. Na gut, also eine Microsoft, eine Amazon haben sich in den letzten 20 Jahren, gut, Microsoft ein bisschen älter, entwickelt. Tesla konnte quasi from scratch auf Elektromobilität setzen. Jetzt, wenn ich wieder auf die Automobil und ich kann da durchaus auch auf den Maschinenbau gucken. Wir kommen halt aus einer Umgebung, die vor 100 Jahren vermutlich ihren Ursprung hat und treiben eine enorme Legacy mit einer Infrastruktur von Werken. Ich meine, wenn ich da auf Volkswagen gucke und die Diskussion, welche Werke sollen geschlossen werden, ja, da stehen natürlich überall Schicksale, Einzelschicksale dahinter, aber am Ende des Tages geht es ja um das Gesamtsystem. Ist diese Legacy tatsächlich oder schaffen wir es, aus so einer Legacy heraus wirklich diese Sprünge zu machen, Innovationen zu machen, die wirklich disruptiv sind? Also eine Nokia, wir haben vorhin über mobile Endgeräte gesprochen, die sind gekommen, war ja auch eine sehr disruptive Entwicklung dieses Unternehmens und sind auch wieder verschwunden, ne? Weil sie diese Entwicklung nicht mehr weitermachen konnten. Also was ist da deine Erkenntnis gewesen?
Ja. Also diese in Beton und Stahl gegossene Legacy ist sicherlich ein Mühlstein ist zu hart, ne? Aber das macht schwerer. Andererseits, sagen wir, da sind wir jetzt eben bei dem Thema traditionelle Tabuthemen offensiv adressieren, ne? Wenn ich die Erkenntnis habe, dass das nicht mehr funktioniert, ja? wenn ich zu der Überzeugung gelange, in Deutschland Fahrzeuge zu produzieren, funktioniert nur noch in Dark Factories, beispielsweise. Wenn ich es nicht mache, ja, das ist dann so ein Sterben auf Raten, ne? Da läuft so eine Sanduhr ab, ne? Aber wenn ich zu der Überzeugung komme, ja, dann ist doch die Frage, wie manage ich diesen Übergang?
Ja.
Ja, und wie schaffe ich das als Gesellschaft? Ne? Und sag mal, in meiner Zeit als Vorstandsvorsitzender der Adam Opel AG hatten wir ja das Problem, wir hatten keine Fortführungsunterstützung oder so eine Zusage, kein Gutachten, was das bestätigt hat. Das heißt, ich habe keine Finanzierung gekriegt, ja, und um diese zu bekommen, musste ich eben Bochum schließen. So, zu der Zeit habe ich auch in Dortmund gewohnt, ne, und emotional war das schon auch für mich schwierig, ne, und aber es war in dem Falle alternativlos. Weil nur so konnte ich eben eine Finanzierung bekommen, um eben 35.000 anderen Opel-Mitarbeitern noch weiter eben Gehälter zu zahlen.
Danke.
Ja, und an der Stelle hatten wir 12 Monate, bevor wir diesen Beschluss verkündet haben, also bevor ich da in dieser Betriebsversammlung war, haben wir angefangen, mit dem Land Nordrhein-Westfalen und auch mit der Stadt Bochum an einem Konzept zu arbeiten. Ja, was können wir mit den Leuten machen? Wir hatten damals so 3.500 Beschäftigte noch vor Ort. Ja, und was können wir mit dem Standort machen? Ja, dass, sag mal, eben in der Region eben dieses Thema Massenarbeitslosigkeit nicht durchschlägt. Ne? Und an der Stelle, der Verdienst geht an die Mitarbeiter, die eben die Stadtentwicklung da eben angestellt hat. Ja. Aber heute arbeiten auf dem ehemaligen Opel-Werksgelände 6.500 Menschen. Ja, der Großteil von denen besser bezahlt wie die, die damals bei uns gearbeitet haben. Ja, für die 3.500, ich glaube so 1.000 haben wir dann noch in dem Ersatzteilzentrum weiter beschäftigen können. Ein paar haben wir untergebracht in so einer Instandhaltung bei der Deutschen Bahn. Ja. Also würde man sagen, gab schon sehr, sehr viele Menschen und Familien, die eben dann eben keine Arbeit mehr hatten. Ja, aber diese systematische Entwicklung, ja, der Standorte, ja, halte ich schon für extrem wichtig und das halte ich auch für eine unternehmerische Verantwortung. Und das, aus meiner Sicht ist es eine Stärke des deutschen Modells, dass eben da, wenn man die Übergänge gut managt, da eben keine Brachen entstehen, ja. Und auch da muss man dann sagen, naja, wenn die deutsche oder jede Industrie und die Autoindustrie ist relativ reif, ja, muss halt Produktivität schaffen. Das heißt, ich habe dann eben weniger Arbeitsplätze. Also die Frage, okay, wo entstehen denn welche, ne? Und hier auch mehr Mut zu haben für Unternehmensgründungen, ja, und gut, jetzt haben wir hier in diesem Münchner Umfeld relativ viele Leute, die ihr Unternehmen gründen, ne?
Ja, ja.
Meine Tochter hat ein Unternehmen gegründet, hier mein Schwiegersohn hat jetzt irgendwie bei einem dieser Drohnen-Startups angefangen. Ne? Halte ich für wichtig. Ja, ja? Ich meine, sag mal, die Beschäftigungslösung wird die Autoindustrie in Deutschland aus meiner Sicht nicht liefern können. Ne? Also weder die Zulieferer noch die Hersteller, ja? Weil die Absatzmengen selber, haben wir vorhin gesagt, in Europa stagnieren, da wachsen tun die dann in den Emerging Markets. Und das wird eben über Exporte aus Deutschland nicht hinkriegen.
Thomas, noch eine letzter Schwenk. Gestern oder vorgestern langte mich ein Artikel über Toyota. Toyota gilt ja immer als Vorzeigeunternehmen, war ja immer lange im Ranking vor oder nach oder hinter VW. Glaube ich, aktuell sind sie wieder vor, bauen, glaube ich, über 11 Millionen Autos. Überschrift dieses Artikels war "We will not survive". Wie blickst du auf Toyota und was hältst du von diesem Statement? Ich meine, am Ende des Tages geht es auch da natürlich wieder um die Frage Abhängigkeit von chinesischen Partnern, Software als Schwachstelle, Gefährdung des bisherigen Geschäftsmodells, insbesondere in Verbindung mit Wartung und Service.
Ja, also zum einen, sag mal, ich finde, Toyota ist ein Mega-Unternehmen. Ja, also nicht nur, weil sie groß sind, sondern weil die einfach seit Jahrzehnten extrem gute Arbeit machen in der Entwicklung ihrer Fahrzeuge. Sie haben jetzt im Vergleich zu Volkswagen den Vorteil, dass der Absatzanteil in China nicht so hoch war. Ja, die waren irgendwie, glaube ich, so 1,5-2 Millionen Fahrzeuge waren da in China. Die haben einen sehr hohen Marktanteil in Nordamerika. Deshalb waren die dieses Jahr auch oder im letzten Geschäftsjahr sehr stark betroffen von der erratischen Zollpolitik des US-Präsidenten. Das waren, glaube ich, irgendwie fast 9 Milliarden Euro an Profit, den sie da eben über die Zölle verloren haben. Aber die sind, sagen wir, relativ breit aufgestellt, sehr stark in ASEAN, vernünftige Marktposition in Europa. Das Statement, was jetzt die abgegeben haben, auch der aktuelle Wechsel CEO, CFO, zeigt ja mir, ja, dass sie es verstanden haben. Ja, also eine gewisse Paranoia ist aus meiner Sicht sehr hilfreich. Ja, und ja, beim Thema Software sind die hinten dran, ja. Das geben sie ja auch zu, ja. Und der Absatz batterieelektrischer Fahrzeuge bei Toyota liegt erstens mal deutlich hinter Volkswagen, zweitens deutlich hinter ihren eigenen Ambitionen, die sie zuletzt geäußert haben. Aber die haben natürlich, sagen wir, mit ihren Hybridfahrzeugen schon sehr, sehr effiziente Verbrennersysteme im Markt. Ne? Und
ja, vermutlich für die Emerging Markets ja auch hochattraktiv sein dürften.
Ne? Absolut. Ja. Mhm. Und wie gesagt, dass die irgendwann auch sehr wettbewerbsfähige batterieelektrische Fahrzeuge haben, steht für mich außer Frage. Das Software-Thema ist für die auch knifflig. Ja, gerade weil die aus einer Kultur kommen, null Fehlerqualität, ja, was tendenziell dazu führt, dass du mit der Software nicht fertig wirst, weil du immer Bugs drin hast. Kulturell schwierig. Signalisiert aber auch nochmal, ja, sag mal, es kann sich eigentlich keiner sicher fühlen, ja, und jeder muss eigentlich gucken, sag mal, dass er seine industriellen Prozesse da permanent hinterfragt, ja, und sag mal neu justiert, ne? Und aber was die Finanzkraft angeht von Toyota, meine Kapitalmarktbewertung von Tesla ist viel höher. Darüber können wir sagen, einen extra Podcast noch machen. Aber wenn du siehst, sag mal, wie viel Geld die für, ich meine, die haben etwa so viel Umsatz wie Volkswagen, ich glaube einen Tick mehr, um die 320 Milliarden Euro. Ja, die geben halt 10 Milliarden, 15 Milliarden weniger aus für neue Produkte. Das ist schon sehr effizient. Und haben ein paar sehr, sehr erfolgreiche standardisierte, Architekturen, die sie da ausrollen. Ein sehr erfolgreiches Pickup-Business, was auch sehr schwer zu attackieren ist. Ne, weil gut, wenn du so ein irgendwie in Afrika oder irgendwo in Emerging Markets unterwegs bist, ne? So ein Toyota ist halt eine Bank, ne? So ein Hilux, da gibt's überall Ersatzteile. Ne? Das ist sehr schwer zu substituieren.
Ja. Ne? Ja, vielleicht ist es tatsächlich ein Mindset-Thema, was du ja im Laufe des Gesprächs gesagt hast. Die Leute da sensibilisieren, hey, nicht ausruhen, bleibt wachsam.
Ja, und ich meine, die hatten ja auch im letzten Geschäftsjahr noch eine Umsatzrendite von, glaube ich, 7,6%.
Ja.
In diesem, also der Anteil Lexus Premium-Fahrzeuge ist jetzt nicht so gigantisch, ne? Ist okay, ne? Die sind so hinter den Deutschen so auf Platz 4. Aber sag mal, dass die diesen CEO-Wechsel machen, ja, das ist so ein Statement jetzt, zeigt von guter Führung. Ja, so diese Hab-Acht-Stellung. Ja, und wie gesagt, ich bin der Meinung, Panik bringt ja nichts. Ne? Ja, aber was ich mir halt von manchen Deutschen halt wünschen würde, dass man so ein paar von diesen Tabuthemen mal offensiver angeht. Ne? Und
ich würde mich zu meiner letzten Frage, und ich glaube, Tabuthema ist sicherlich ganz wichtig. Was würdest du heute was anders machen als vor 10, 15 oder 20 Jahren? Oder wenn du heute zurückblickst auf deine Zeit bei Opel, oder generell auf die Entwicklung der Industrie, würdest du irgendwas anders machen? Oder was würdest du anders machen?
Du meinst, es war die Entscheidungen, die ich damals
Entscheidungen getroffen, ja. Würdest du andere Entscheidungen treffen? Würdest du andere Strategiepfeiler reinrammen, die du damals vielleicht aus, sag mal,
ja, sag mal, so ein paar Kompromisse habe ich gemacht, die ich heute nicht mehr machen würde, weil ich festgestellt habe, das war noch nicht konsequent genug. Ja, also konkrete Beispiele kann ich jetzt leider nicht.
Okay, alles gut.
Das ist an der kürzeren Vergangenheit, ne? Aber grundsätzlich, ja. Für mich selber, ja, ich bin halt so der Typ, ich liebe Herausforderungen, ja, und begebe mich auch gerne in Situationen, wo andere sagen, boah, nee, warum tust du das an? Ja, aber sag mal, als der Matthias Müller mich damals anrief, sag mal, nachdem er 3 Tage CEO war, ob ich Lust hätte, die Strategie bei VW zu machen, das war für mich so der absolute Traumjob. Okay. Und nach wie vor, ich glaube, da in den deutschen Autounternehmen, aber auch den Zulieferern, wenn du über Bosch und so einer redest, da sind so viele Leute, die echt was können.
Ja. Okay, wir wollen ja optimistisch schließen. Vielleicht ist es dann ja auch ein gutes Schlusswort. Es gibt viele gute Leute. Wir müssen halt diese guten Leute, diese guten Ideen, diese Innovationen bündeln, nach vorne bringen. Wir brauchen gute Rahmenbedingungen. Ja. Politisch gesehen sehe ich es ein bisschen schwierig, aber wir wollen ja nach vorne gucken. Wir als Unternehmer müssen halt die richtigen Weichenstellungen auch wählen und dann eben auch die richtige Wegstrecke gehen.
Ja, aber auch bei den Politikern, ehrlich gesagt, ne? Also da würde ich mir schon auch wünschen, ja, wenn man am Ende seiner politischen Karriere ist, ne, dass man einfach mal durchzieht. Macht. Ja, und ja. Klarheit schafft, ja, und eben, was ich halt gelernt habe, ja, diese faulen Kompromisse,
ja,
die sind tödlich.
Ja.
Das ist so der Death of a Thousand Cuts.
Ja.
Ja, und das ist das, was dieses Land, also wir reden lange drüber, ja, und ich meine, das erste Jahr der aktuellen Regierung war sicherlich enttäuschend. Ist es zu spät, um nochmal richtig Gas zu geben? Aus meiner Sicht ist es nie zu spät, aber mal machen.
Mal machen.
Ja.
Okay.
Und man kann es ja auch nicht allen recht machen.
Ja.
Ja, und manche Leute werden dich halt hassen.
Ja.
Ist halt so.
Ja.
Aber das ist unser Job. Mhm. Als Politiker, als Führer, als Berater, finde ich, ja, unser Job ist, voranzuschreiten und die richtigen Dinge zu tun.
Und zu machen. Danke dir, lieber Thomas, für diese Klarheit, für diese Offenheit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns auf dein Buch.
Vielen Dank.